hohen priesterlichen Dienst unseres Herrn Jesus Christus, wie er sich verwendet für die Seinen. Und mir ist vor einiger Zeit da nochmal das Kapitel 17 des Johannesevangeliums wichtig geworden. Dieses wunderbare Gebet, in dem der Herr Jesus sein Herz und das Herz des Vaters, die Liebe und Gnade und Fürsorge für seine Erlösten offenbar macht. Lasst uns vielleicht mit Gottes Hilfe einfach dieses 17. Kapitel heute betrachten und darin sehen, was der Herr uns wichtig machen möchte an seiner Herzenshaltung und an seiner Gnade. Ich lese von Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit das Wort Gottes. Ja, dieses Gebet ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich in seiner Ausführlichkeit. Ein ganzes Kapitel wird uns Einblick gegeben in das, was der Herr Jesus Gott den Vater bittet. Es ist ungewöhnlich auch darin, dass es eine Perspektive hat, einen Ausblick, der weit über die Gegenwart des Betenden hinausgeht. Wir wissen ja, dieses Gebet hat der Herr Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesprochen. Er hatte dieses Opfer noch vor sich, das Gott der Vater gewollt hatte, durch das er Gott verherrlichen wollte und uns erretten wollte, dass er das Lamm Gottes für unsere Schuld und Sünde am Kreuz stellvertretend stirbt und mit seinem Blut uns erlöst, so viele wir an ihn glauben. Das war der Heilsplan Gottes. Das waren die Gedanken Gottes und das war diese große, schwere Aufgabe, dieser bittere Kelch, der vor dem Herrn Jesus stand. Aber durch den Geist Gottes und durch Gottes Gnade sehen wir, wie hier der Herr eigentlich schon einen Standpunkt einnimmt nach dem Kreuz. Eigentlich ist es ein Gebet, wie es schon im Himmel gesprochen werden könnte, dort wo wir lesen, dass der erhöhte Hohepriester sich für uns verwendet. Das wird schon letztlich uns hier auf der Erde gezeigt, wie der Herr, der Hohepriester, für die Seinen sich verwendet im Gebet vor Gott. Denn wir sehen, dass eigentlich der Blick über das Kreuz hinaus schon auf die Herrlichkeit geht, die danach auf ihn wartete. Ja, und dass er in Vers 24 zum Beispiel bittet: Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Er sieht sich selbst bereits im Himmel in der Herrlichkeit und möchte, dass auch wir, die Seinen, mit in diese Herrlichkeit kommen. Ja, und es wird auch etwas ganz groß in diesem Gebet, nämlich die Liebe und die Gnade und die Herrlichkeit Gottes des Vaters und seines Sohnes, der freiwillig auf die Erde gekommen ist, um sich für sündige, von Gott entfremdete Menschen zu opfern. Das wird deutlich, wenn wir jetzt im Einzelnen versuchen, die Verse zu betrachten und einfach etwas von diesem Reichtum zu schöpfen. Wir können gar nicht auf alle Dinge eingehen, die darin ausgebreitet sind, aber versuchen, das Wichtigste oder das, was einfach der Herr jetzt deutlich machen will, herauszuheben. Also der Herr ist inmitten unter seinen Jüngern und er hebt die Augen auf zum Himmel. Und wir wissen, solange der Herr Jesus auf der Erde war, hat er ein Leben des Gebets geführt. Ein Leben, das seine äußerste Abhängigkeit von seinem Vater deutlich machte. Immer wieder hat er sich an den Vater gewandt, immer wieder hat er sein Herz dem Vater ausgeschüttet, hat gebeten, hat sich im Gebet eins gemacht mit seinem Vater, weil er wusste um die Abhängigkeit, die er freiwillig als Sohn des Menschen eingegangen war, von Gott dem Vater und in der er uns auch ein Vorbild ist, dass auch wir wirklich immer wieder mitten im Alltag, mitten in den Herausforderungen unseres Lebens unsere Augen doch zum Himmel aufheben dürfen und als solche, die durch den Herrn Jesus erlöst sind, auch immer wieder zu Gott kommen dürfen im Gebet. Und was bittet der Sohn Gottes? Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Ja, ich denke, hier ist schon das Kreuz gemeint, denn auch durch diesen Tod, den der Sohn Gottes aus Liebe freiwillig erduldet hat, stellvertretend für uns sündige Menschen, hat Gott seinen Sohn verherrlicht. Das ist etwas Widersprüchliches. Der natürliche Sinn der Menschen würde sagen, ja, wenn jemand elendiglich und unter Leiden an einem blutigen Holz stirbt, was ist daran herrlich? Was ist daran schön oder wunderbar vor Gott? Das, was daran herrlich ist, ist, dass der Herr Jesus das freiwillig und aus Liebe zu uns getan hat. Er hätte nicht ans Kreuz müssen. Ja, er hätte auch noch heruntersteigen können vom Kreuz, als die Spötter ihn dazu aufgefordert haben. Das wäre alles in seiner Macht gewesen. Aber er wollte dieses Leiden auf sich nehmen, um uns aus dem Verderben zu erlösen. Er war bereit, bis zum Äußersten Not zu leiden, bis hin zu der Trennung von Gott für diese Stunden des Gerichts, bis hin zu dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den er am Kreuz tun musste, damit er verlorene, sündige Menschengeschöpfe in die Gemeinschaft mit Gott zurückbrächte. Und das ist die Herrlichkeit dieses Opfers am Kreuz, dass niemand größere Liebe gehabt hat, als die, die der Sohn Gottes gezeigt hat, indem er sich selbst gegeben hat. Ja, nicht nur für seine Freunde, sondern eigentlich auch für solche, die seine Gegner, seine Feinde waren, die nichts von ihm wissen wollten. Und dass Gott seinen Sohn dahin geführt hat, damit hat er ihn verherrlicht. Und damit hat auch der Sohn den Vater verherrlicht. Denn es war die Wille Gottes des Vaters, dass wir auf diese Weise gerettet würden. Manchmal stellen das Menschen so dar, als sei der Vater irgendwo ein strenger, richtender, zorniger Gott und Jesus Christus sei derjenige, der uns vor dem Zorn Gottes in dieser Weise gerettet hätte, als sei bei Gott dem Vater gar nicht diese Liebe und dieser Wille zur Errettung gewesen. Aber wir lesen es immer wieder in der Schrift, dass dieser Ratschluss, Menschen zu erretten aus ihrer Verlorenheit, dass er bei Gott dem Vater selbst geboren war und schon vor Grundlegung der Welt, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, war dieser Ratschluss festgelegt. Die Liebe Gottes des Vaters und die Liebe des Sohnes, die sind gleichermaßen in dieser Tat am Kreuz verherrlicht und groß gemacht worden und geoffenbart worden. Und zugleich blickt dieser Satz sicherlich auch darüber hinaus auf die Auferstehung, auf die Himmelfahrt, dass hier der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der ja in äußerer Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde, den auch die meisten Juden um ihn herum nur als Menschen gesehen haben, als einen ihresgleichen, als den Sohn des Josef, was er ja nicht war, dass dieser Sohn Gottes durch seine Auferstehung aus den Toten und durch seine Himmelfahrt öffentlich und deutlich erwiesen würde, als der, der er war, nämlich Gott von Ewigkeit, Gott seinem Wesen nach. Auch das zeigt die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit des Sohnes. Und darauf blickt der Sohn Gottes im Vorhinein, als er noch vor dem Kreuz steht. Und dann zeigt er etwas von dieser Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Gleich wie du ihm, nämlich dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Der Herr Jesus ist Herr über alle. Er ist von Gott eingesetzt als Haupt und Herr über jeden Menschen, gleich ob dieser Mensch sein Herr, sein Ahner kennt oder nicht. Über die, die ihn ablehnen, die ihn als Herrn verwerfen, ist er Herr zum Gericht. Und er wird auch der Richter sein. Gott, der Vater, hat ihn zum Richter über alle Menschen eingesetzt. Aber durch die Liebe Gottes wurde er zuallererst Retter und hat sein Heil den Menschen angeboten und sie aufgefordert, diese Rettung, diese Versöhnung mit Gott zu ergreifen. Also der Herr Jesus hat Vollmacht über alles Fleisch, über alle Menschen, über alle Geschöpfe. Und dann, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Hier sehen wir etwas auch von dem Geheimnis der Auserwählung Gottes, von dem wir auch durch unseren Bruder Benedikt Peters in den letzten Wochen etwas hören durften. Dass nämlich Gott selbst diejenigen erwählt hat und zuvor ersehen hat, die einmal an den Herrn Jesus glauben sollten, die gerettet werden aus dieser gottfeindlichen Welt heraus. Wir, die wir gläubig sind, die wir den Herrn Jesus angenommen haben, wir dürfen wissen, wir sind solche, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Und das ist etwas Wunderbares. Das heißt ja auch im 10. Kapitel des Johannesbriefes, da so wunderbar, und das wollen wir vielleicht uns daran auch erinnern, was in Johannes 10 steht, ist das Wort des guten Hirten. Vers von Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Hier sehen wir noch einmal, dass der Herr Jesus Gott von Ewigkeit ist, dass er eins mit dem Vater ist, dass auch in dem ganzen Errettungswerk der Vater und der Sohn in vollkommener Einheit und Harmonie gemeinsam bestrebt waren, Menschen aus ihrer Verlorenheit herauszubringen und zu retten. Ja, und dieses ewige Leben, was wir da finden, auch in Johannes 10, auf das geht der Herr jetzt ein noch einmal im Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, ewiges Leben. Jeder Mensch hat geschöpfliches Leben. Jeder Mensch hat durch Gott und durch Gottes Gnade, nicht etwa durch die Natur, nicht durch Vererbung, geschöpfliches Leben. Wir lesen im Schöpfungsbericht, und Gott blies den Odem des Lebens in Adam. Und dadurch wurde er zu einer lebendigen Seele. Dieser Lebensodem, dieses unsichtbare Etwas, was in uns ist, solange wir leben und atmen und was den Menschen verlässt, sobald er stirbt, das ist nicht etwas Vererbliches, nicht etwas, was wir einfach natürlicherweise haben, sondern es ist eine Gabe Gottes an jeden Menschen. Und deshalb ist der Mensch auch diesem Gott verantwortlich, der ihm das Leben, den Odem des Lebens gegeben hat. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Mensch durch seine Sünde und Auflehnung gegen Gott letztlich den Tod auf sich gezogen hat. Und dass dieses kreatürliche, dieses geschöpfliche Leben etwas wurde, was von Tod und Sünde und Gottfremdheit gezeichnet war. Und deswegen dieses Angebot, das der Herr Jesus hier macht, ewiges Leben, das bedeutet eine ganz andere Qualität von Leben. Etwas, was Gott allein nur schenken kann, was der Mensch nicht von sich aus besitzt, nämlich ein Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und wenn es da heißt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, dann müssen wir auch sehen, das tun wir nicht von Natur aus. Niemand, dem Gott nicht zuvor die Augen geöffnet hat, erkennt den heiligen, lebendigen Gott. Das ist ja gerade unsere Not, dass wir durch die Sünde dem Schöpfer Gott entfremdet sind, dass wir ihn weder sehen, noch spüren, noch hören können, dass wir... Der Mensch hat sich selbst zum Gott gemacht und ist letztlich unter der Herrschaft des Fürsten der Welt. Wir sind ferne von diesem Gott, der uns das Leben gab. Und deshalb braucht es Erlösung. Deshalb musste der Herr Jesus am Kreuz sterben, damit der Menschen, die eigentlich tot und von dem Gott alles Lebens getrennt waren, wieder neu und darüber hinaus über das geschöpfliche Leben ewiges Leben gebe, geistliches Leben, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Also wenn wir den allein wahren Gott erkennen und den, den er gesandt hat, dann haben wir ewiges Leben. Es ist interessant, dass der Herr Jesus hier selber seinen Namen nennt. Ja, Jesus Christus. Warum wohl? Ich denke deshalb, weil dieser Name eine Botschaft ist. Dieser Name, dürfen wir nie vergessen, kommt aus dem Hebräischen und er bedeutet etwas. Er bedeutet nämlich, der Herr ist unsere Rettung. Und er ist der Gesalbte, der Messias, der Erlöserkönig, den Gott gegeben hat. Das ist die Botschaft des Namens Jesus Christus. Und deshalb hat der Herr hier seinen eigenen Namen nochmal so angeführt, dass wir daran denken, ja, wir müssen den erkennen, den Gott zum Retter gegeben hat. Den Gott gesandt hat, damit er erlöst. Und den, den Gott auch zum Messias, zum König und Herrn über allen gemacht hat. Diesen Herrn Jesus Christus sollen wir erkennen und sollen ihm unser Herz und Leben öffnen. Dann haben wir ewiges Leben durch sein Sühnopfer am Kreuz. Und dieser Herr spricht weiter zum Vater. Ich habe dich verherrlicht auf Erden Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und hier sehen wir wieder, hier spricht der Herr Jesus von jenseits des Kreuzes. Er blickt zurück auf das, was eigentlich noch vor ihm lag. Dieses Werk der Erlösung, das der Vater ihm aufgetragen hatte. Er wusste, dass er es vollenden würde. Und im Geist war er bereits an diesem Punkt, wo er siegreich die Erlösung vollbracht hat. Und er blickt zurück. Und dann blickt er vorwärts. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und das ist diese wichtige Botschaft des Evangeliums. Der Herr Jesus ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, er wurde begraben in Jerusalem, aber er ist auferstanden aus den Toten und er ist verherrlicht zur Rechten Gottes des Vaters jetzt. Wenn wir den Herrn Jesus anrufen, dann rufen wir den Sohn des lebendigen Gottes an, der in den Himmeln ist, zur Rechten Gottes des Vaters und der vom Vater mit der Herrlichkeit wieder umgeben wurde, die er hatte, ehe die Welt war. Wir haben das ja in der Betrachtung vom Johannesevangelium in der Bibelstunde schon behandelt, am Anfang des Johannesevangeliums, wie da gezeigt wird, dass der Sohn Gottes von Ewigkeit her, im Anfang, bevor überhaupt irgendetwas von der Schöpfung die Rede ist, bereits bei Gott, dem Vater war und dass er und der Vater eins sind und dass er die Herrlichkeit des Vaters geteilt hat dort in der Ewigkeit in den Himmeln. Und nun, nachdem er eine Zeit lang freiwillig als Mensch diese Herrlichkeit abgelegt hatte und äußerlich gesehen Knechtsgestalt angenommen hatte, nun blickt er vorwärts auf seine Verherrlichung wieder beim Vater im Himmel. Und jetzt kommt er zu dem Gegenstand seiner Liebe und Fürsorge, zu den Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Und das dürfen wir uns mit dazu zählen, wenn wir schon zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus. Und es ist etwas so Wunderbares, diese Liebe und Fürsorge zu sehen, die der Sohn Gottes als hoher Priester hier für die Seinen zeigt. Und er sagt ab Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Also das, was der Herr Jesus wollte auf Erden, der ganze Sinn seines Verkündigens, seiner Wundertaten, seines Wandels auf der Erde, das so vollkommen und rein war, er wollte den Namen des Vaters den Menschen offenbaren. Er wollte ihnen zeigen, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der allmächtige Gott, dass der Gott Israels, der sich in Gnade und Gericht erwiesen hat an dem heiligen Volk Gottes, dass er die Absicht hatte, Menschengeschöpfe zu seinen Kindern zu machen, ihnen zum Vater zu werden. Das ist etwas so Gewaltiges. Ist uns bewusst, dass wir als Kinder Gottes eine Stellung haben, die weit höher ist als die Engel. Obwohl die Engel in Herrlichkeit und Heiligkeit beständig vor dem Thron Gottes dienen, dürfen wir aus Gnade eine weitaus höhere Stellung haben. Obwohl wir Geschöpfe sind, nichtig in uns selbst, hat Gott uns diese Gnade erwiesen durch seinen Sohn, dass wir selber Kinder Gottes sein dürfen. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Dieses Staunen dürfen wir doch immer wieder auch neu lernen und sehen, wie groß das eigentlich ist, was Gott uns in seiner Gnade hier geschenkt hat. Er hat sich als Vater geoffenbart durch den Herrn Jesus. Und er wollte Menschen zu seinen Kindern machen und er hat sie seinem Sohn aus der Welt gegeben. Auch das ist wichtig. Wir alle waren einmal in der Welt. Was ist denn das jetzt wieder für ein Begriff? Das ist für manche vielleicht unvertraut. Aber die Bibel, und das fängt bei Johannes schon im ersten Kapitel an, zeigt uns die Gesamtheit der gottfernen Menschheit. Das ist die Welt. Die Lebensweise, die Kultur, die Gedankengebäude der Menschen, die ohne Gott ihr eigenes Leben leben, das ist die Welt. In diese Welt wird jeder hineingeboren von Natur aus. Jeder ist ein Kind Adams, ein Kind der von Gott abgefallenen Menschheit. Und diese Welt steht unter dem Gericht Gottes, weil sie gottfeindlich ist und Gottes Gebote und Ordnungen missachtet. Und zugleich lesen wir doch im Johannesevangelium, dass Gott diese Welt geliebt hat, so sehr geliebt hat in Barmherzigkeit, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist etwas so Gewaltiges. Und es zeigt hier der Sohn Gottes noch einmal, er hat die, die an ihn glauben, von der Hand des Vaters empfangen und er hat sie aus der Welt gegeben. Lasst uns das nie vergessen. Wir waren, als wir noch nicht bekehrt waren, Teil dieser Welt. Wir waren genauso unter dem Gericht. Wir waren genauso von Gott entfremdet und verloren in Sünden und sind aus Gnade gerettet worden, weil der Vater uns gerufen und zu dem Sohn gebracht hat. Du hast sie mir gegeben. Es ist so betont hier in diesem Gebet, einfach das, was Gott der Vater an dem Heil von uns, seinen Kindern, getan hat. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Ja, wie geschieht das, dass ein Mensch, der an sich fremd von Gott ist, der nicht Gemeinschaft mit Gott hat, der den wahren Gott gar nicht erkennt, wie geschieht es, dass er zur Erkenntnis Gottes kommt? Wir sehen es hier. Es geschieht durch das Wort Gottes, durch das Wort der Bibel. Durch dieses Wort hat der heilige, lebendige Gott sich geoffenbart. Er hat diesen Schleier weggezogen, der eigentlich von Natur aus zwischen jedem sündigen Menschen und Gott besteht. Er hat sich selbst den Menschen zu erkennen gegeben. Und es fängt an von dem ersten Buch Mose auf der ersten Seite und hört auf der letzten Seite der Offenbarung. Alle diese heiligen Schriften, die wir in der Bibel haben, sind selbst Offenbarungen des wahren, lebendigen Gottes. Und dieses Wort, ja, wie verhalten wir uns diesem Wort gegenüber? Wenn es verkündigt wird, wir es vielleicht auch selbst lesen. Und das ist der große Unterschied. Viele Menschen lesen in der Bibel und sie nehmen Anstoß daran und sagen, das ist so ein komisches, unverständliches Zeug, da will ich gar nichts damit zu tun haben, interessiert mich nicht. Und andere, die lesen und hören dieses Wort und irgendwo werden sie innerlich getroffen und merken, das ist die Wahrheit. Da ist etwas, eine Kraft in diesem Wort, die kann ich vielleicht gar nicht erklären, aber es ist etwas Wesentliches, was hier gesagt hat. Etwas, was auch mich ganz persönlich betrifft und angeht. Und das sind diejenigen, die gerettet werden. Die, die das Wort annehmen, das Gott gibt. Und die anderen, die verwerfen dieses Wort. Sie hören es vielleicht auch. Sie finden es vielleicht auch mal ganz interessant für eine Weile, aber letztlich entscheiden sie sich in ihrem Herzen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht für mich. Und da ist der große Unterschied. Wodurch werden wir zu Kindern Gottes gezeugt? Wodurch wird dieses neue Leben in uns gegeben? Die Bibel nennt uns im Grund zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist, wir sind von Neuem gezeugt oder geboren aus dem Geist Gottes. Und das andere ist, durch den Samen des Wortes. Ich werde dadurch zu einem Kind Gottes, dass ich das Wort Gottes, das Wort auch von der Erlösung durch den Herrn Jesus, aufnehme in mein Herz, es annehme, anerkenne, dass es wahr und richtig ist. Und das heißt glauben, dass ich diesem Wort vertraue und beginne, mein Leben auf dieses Wort aufzubauen. Und genau das berichtet der Herr Jesus hier von den Seinen, von denen, die an ihn geglaubt haben. Sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben es nicht wieder weggeschmissen. Sie haben es nicht missachtet. Sie haben es als das Wort Gottes angenommen. Und sie haben erkannt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist.
dass er nicht nur irgendein Mensch, nicht nur irgendein Weisheitslehrer, ein Rabbi unter Hunderten ist, die irgendwelche Lehren verbreitet haben, ein Philosoph wie Konfuzius und Plato, sondern dass er der Sohn des lebendigen Gottes und der Erlöser und Retter für uns Menschen ist. Wenn wir das erkennen, von Herzen annehmen, dann sind wir gläubig geworden. Und das zeigt der Herr Jesus hier, wie das geschehen ist bei seinen Jüngern. Sie haben wahr ganz und gar dagegen, sie haben gesagt, dieser ist ein Lästerer, er macht sich zu Gott. Und die anderen haben gesagt, ich glaube, Herr, und haben angebetet. Das sind die Scheidungen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Erlösung und Verurteilung. Und jetzt finden wir diesen fürbittenden Dienst des hohen Priesters Jesus Christus. Ich bitte für sie, für die Erlösten, für die er sein Blut gegeben hat, die ihn als Retter angenommen haben. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie da sind. Der Herr Jesus hat sein Erlösungswerk, seine Gnade jedem frei angeboten. Jeder darf dieses Heil, diese Rettung ergreifen, dieses Leben, das der Herr Jesus gegeben hat. Aber die, die in der Gottfeindlichkeit bleiben, für die bittet der Sohn Gottes hier nicht. Er wird sie einmal richten. Er wird einmal derjenige sein, der die Menschen, die ihn verworfen haben, richten wird. Und dann heißt es, ihr Berge bedeckt uns und ihr Hügel fallt über uns, denn der Zorn des Lammes ist gekommen. Das ist eine der sehr erschreckenden und zum Nachdenken bringenden Aussagen in der Offenbarung. Der Zorn des Lammes. Wenn der, der sein Leben gegeben hat, um Sünder zu erretten, wenn er denen, die dieses Heil abgelehnt haben, im Zorn begegnet, wo gibt es dann noch Rettung? Wo gibt es dann noch eine Möglichkeit, sich zu verbergen? Da können auch die Berge und die Hügel nichts mehr nutzen. Versteht ihr? Das ist etwas sehr Ernstes. Ja? Aber wir haben die Möglichkeit, noch zu diesen Kindern Gottes zu werden, indem wir das Wort der Gnade, das Wort Gottes annehmen, das er über den Herrn Jesus bezeugt. Und für die, die Kinder Gottes geworden sind durch Gottes Gnade, für sie bittet er. Und alles, was mein ist, das ist dein, Vers 10. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Wie groß ist das, noch einmal diese Vertrautheit und diese Einheit und Gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater zu sehen. Alles, was mein ist dein. Es spricht von völliger Hingabe, dass er nichts für sich zurückbehalten will, so wie wir es oft tun, dass wir sagen, ja, ich möchte schon in Hingabe für dich leben, aber das und das und das, das ist immer noch mein. Das ist nicht dein. Ja, so handeln wir oft Gott gegenüber. Aber der Sohn, der hat sich völlig dem Vater hingegeben. Er hat gesagt, alles, was mein ist, ist dein. Das heißt auch, du kannst alles haben. Du kannst alles nehmen, was mein ist. Es gehört mir nicht. Es ist dein. Das ist wahre Hingabe. Und was dein ist, das ist mein. Hier sehen wir die Liebe des Vaters, dass er in seiner überströmenden Fülle einfach dem Sohn alles gegeben hat. Der Sohn hat es gewusst, dass er Anteil an allem hat. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ja, so sollte es auch sein. Der Herr Jesus ist in jedem Erlösten verherrlicht, weil jeder Erlöste einfach ein Zeugnis dieser großen Gnade Gottes ist, dass Sünder, Menschen, die eigentlich Feinde Gottes waren, jetzt plötzlich versöhnt sind mit Gott und innige Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber es sollte uns auch ein Ansporn sein, dass wir wirklich solche sind, die den Herrn auch mit unserem Leben ganz bewusst verherrlichen und ehren. Ja, nicht nur durch die Tatsache, dass wir errettet sind, sondern auch durch unseren Wandel sollen wir den Herrn verherrlichen. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also er sieht diese Zeit voraus, wo er sich von den Seinen, die an ihn glauben, trennen muss. Er hat sie die ganze Zeit betreut und bewahrt, aber er wird in den Himmel auffahren. Und nun bittet er, dass der Vater selbst diese Kinder, von denen der Herr Jesus ja mal gesagt hat, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, dass er diese seine Kinder bewahrt. Und das ist etwas so Kostbares. Wir dürfen wissen, dieses Gebet ist erhört. Ja, so wie es der Herr Jesus auch heute noch für uns alle bittet, der Vater wird und will uns bewahren. Er wird nicht zulassen, dass unser Leben ins Verderben kommt. Er wird über uns wachen, auch dort, wo wir in die Irre gehen und verkehrte, sündige Wege gehen, wird er uns immer noch bewahren und bewachen, auch wenn es durch Züchtigungen geschehen muss, auch wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Dennoch dürfen wir um diese bewahrende Gnade und Liebe des Vaters wissen, weil der Sohn selbst hat diese Bewahrung uns erworben. Er hat es uns gegeben, dass wir auf diese Weise von dem ewigen, allmächtigen Gott bewahrt werden dürfen. Mein Vater ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist etwas so Tröstliches und Wunderbares. Gerade auch wenn wir angefochten sind und in Schwierigkeiten sind in dieser Welt, dürfen wir uns an diesen Trostworten festhalten. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Auch hier wieder sehen wir die Kraft und Gnade des guten Hirten. Die, die der Vater ihm gegeben hat, die kann er auch behüten und bewahren. Es ist nicht so, dass er sagen müsste, du hast mir 100 Schafe gegeben, aber 4 von ihnen sind dem Wolf zum Opfer gefallen und sind gerissen worden. Ich konnte nicht auf sie aufpassen. Das kann nicht sein. Der eine, der verloren gegangen ist, war der, der von vornherein gar nie wirklich gläubig war, Judas. Er war der, der als vielleicht die härteste Prüfung und der härteste oder ein ganz harter Stachel im Leben des Herrn Jesus erwählt und gegeben war, dass er nämlich seine Liebe an einem erweisen sollte und seine Geduld und Güte beständig Tag um Tag, von dem er wusste, dieser wird mich verraten. Dieser liebt mich nicht, er glaubt nicht an mich. Und dennoch hat er ihm genau dieselbe Liebe erwiesen, wie all seinen anderen Jüngern auch. Das ist ein Wunder Gottes. Aber es zeigt auf der anderen Seite, der Herr Jesus kann auch alle die, die ihm angehören, alle die, die sich ihm völlig anvertraut haben, vollkommen bewahren und behüten. Nun aber komme ich zu dir, Vers 13, und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ja, ich denke, da spricht der Herr einfach auch von dieser Gewissheit des Heils, die wir haben dürfen, wenn wir diesen großen hohen Priester sehen und sein vollkommenes Erlösungswerk und seine Liebe und die Macht der Gnade des Vaters, dann dürfen wir wissen, dieses Heil, das wir aus Gnade von Gott empfangen haben, das kann uns niemand mehr entreißen. Und ich denke, das ist die Quelle von wahrer Freude. Wenn ich immer noch irgendwo unsicher bin und immer noch irgendwo mich frage, langt's eigentlich zur Errettung? Komme ich wirklich im Himmel an oder nicht? Dann kann ich nicht mich wirklich ungetrübt von Herzen freuen. Sondern das ist dann der Fall, wenn ich ergriffen habe, was der Herr Jesus eigentlich für mich getan hat und wie wunderbar dieses Erlösungswerk sich auswirkt, die Liebe und Gnade Gottes des Vaters in meinem Leben als Kind Gottes. Da kann ich dann zur Freude und auch zur Ruhe kommen und darf dankbar werden für dies, was der Herr Jesus alles an mir getan hat. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, das sollte uns immer wieder ins Nachdenken bringen. Wir sind manchmal geneigt und verführt dazu, diese Welt doch als etwas Schönes und Interessantes und Gutes zu betrachten und uns selber ein Stück an die Welt anzubiedern. Und wir sehen gar nicht, dass da eine unversöhnliche Feindschaft letztlich besteht. Wenn uns die Welt lockt mit ihren Möglichkeiten, mit ihren interessanten Dingen, dann tut sie es aus einer Grundhaltung des Hasses. Sie ist nicht unser Freund, auch wenn wir manchmal Freunde der Welt sein wollen. Ja? Wenn ich mich in die Gemeinschaft und Obhut von jemand begebe, der mich hasst, dann bin ich töricht. Denn ich muss ja wissen, jemand, der mich hasst, der tut alles nur letztlich aus dem höchsten Motiv, mir zu schaden, oder? Also wenn ich in der Welt eine attraktive Karrierestelle angeboten bekomme oder plötzlich irgendwelche Dinge sich ganz vorteilhaft und toll für mich entwickeln, die mich aber tiefer in diese Welt und in dieses gottfeindliche Treiben hineinbinden würden, dann muss ich mich fragen, ist das jetzt Liebe? Ist es jetzt Güte, dass mir das entgegengebracht wird? Die Welt kann mich nur hassen, die kann mir nur schaden. Die kann nur letztlich wollen, dass ich geistlich Schaden nehme, vom Weg abkomme, mich verstricke und strauchle. Und wenn ich das ganz nüchtern sehe, dass die Welt mich hasst, wenn ich Kind Gottes bin, dann bin ich auch ganz automatisch der Weisung irgendwo gehorsam, seid nicht Freunde der Welt. Liebt nicht diese Welt. Denn ihr könnt nur von dieser Liebschaft geistlichen Schaden nehmen. Die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Also in dem Moment, wo die Wiedergeburt in einem Menschenherzen geschehen ist, da ist etwas ganz Grundlegendes und Revolutionäres passiert. Da ist ein verfinstertes, schwarzes Menschenherz, was in Feindschaft und Blindheit gegen Gott war. Da ist plötzlich Licht geworden. Da ist plötzlich Gottes Geist und Gottes Licht hineingekommen. Und jetzt ist plötzlich dieser Mensch nicht mehr Teil dieser Welt, sondern Teil des Reiches Gottes, des Reiches des Sohnes, seiner Liebe, wie es im Kolosser 1 heißt. Ja? Äußerlich sind wir immer noch dieselben. Dieselbe Nase, dieselben Falten, ja? Vielleicht dieselbe Kleidung, aber im Herzen ist etwas anders geworden. Und Gott sieht es. Der Satan und seine Engel sehen das auch. Und die Welt spürt es. Und deswegen sondert die Welt sich, sondert die Welt die Gotteskinder von sich aus, selbst wenn die Gotteskinder es gar nicht selber so tun, wie sie es eigentlich tun sollten. Es besteht eine Scheidung, eine Trennung zwischen uns als Gotteskindern und dem ganzen Lebenssystem dieser Welt. Und je bewusster wir das sehen und auch danach leben, desto besser geht es uns. Weil wir wesensmäßig nicht von der Welt sind, sondern wir haben den Platz in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und das ist ja auch der Grund, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Der Herr Jesus konnte sagen, ich bin nicht von dieser Welt. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin von oben, ihr seid von unten. So musste er es den Juden sagen. Ja? Und jetzt durch die Gnade, durch den Glauben sind wir eins gemacht mit dem Herrn Jesus. Und dann sind wir auch von oben und nicht mehr von unten. Und dann werden wir aufgefordert, auch so zu leben, als solche, die in Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus sind. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist auch wichtig. Also, manchmal versuchen wir der Welt zu entfliehen, wenn wir dann merken, wie raffiniert, wie boshaft, wie verkehrt dieses Lebenssystem ist, dann denken wir, ach, am besten ins Kloster gehen oder irgendwo ganz weit weg in irgendeine Lebensgemeinschaft und da möglichst wenig zu tun haben mit den Leuten um uns herum, irgendwie dann können wir wahrscheinlich Gott am nächsten sein. Aber der Herr Jesus zeigt uns, dass das gar nicht so ist. Wir sind hineingesandt in diese Welt, wir sind hineingestellt in diese gottfeindliche Welt. Es ist ein Teil auch der Bewährungsprobe unseres Glaubens. Aber wir dürfen wissen, er, der Vater, wird uns bewahren vor dem Bösen. Das ist auch so eine kostbare Verheißung. Vers 16, Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ja, heilige sie in deiner Wahrheit. Heiligen heißt für Gott passend machen. Heiligen heißt jemanden ganz für Gott zubereiten, sodass er Gott gehört und passt in die Gemeinschaft mit Gott. Und geheiligt sind wir durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz, wenn wir es im Glauben angenommen haben. Aber zugleich ist unsere Denkweise, unsere Verhaltensweise oft noch recht unheilig. Sie passt nicht zu dem heiligen Wesen Gottes. Und dieser Prozess der Heiligung, der Schritt für Schritt erfolgt, den meint der Herr Jesus hier. Und er zeigt uns, wie kann das passieren, dass meine Herzensgesinnung und mein Leben Gott gefällig wird. Es geschieht durch das Wort. Durch das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes in unser Herz aufnehmen und danach streben, es umzusetzen, dann werden wir in Wahrheit geheiligt durch dieses Wort der Wahrheit. Und das ist etwas Wunderbares. Also lasst uns einfach wachsen in der Gemeinschaft mit Gott, indem wir sein Wort aufnehmen in unser Herz, indem wir sein Wort ernst nehmen und uns danach halten, dann werden wir geheiligt in der Wahrheit Gottes. Ja, und hier steht es nochmal ganz bewusst, der Herr Jesus sendet uns in die Welt. Ja, warum? Also er nimmt uns nicht heraus aus der Welt. Er nimmt uns nicht sofort in den Himmel, sobald wir gläubig geworden sind. Warum lässt er uns noch da? Senden bedeutet, wir haben einen Auftrag. Niemand sendet jemand woanders hin und sagt ihm überhaupt nicht, was er tun soll. Sondern gesandt werden wir, um einen Auftrag zu erfüllen. Und was ist der Auftrag, den der Herr Jesus den Seinen in der Welt gibt? Nun, ich denke, da ist ein Mehrfacher, aber das eine ist auf der einen Seite sicher, dass wir als Priestervolk Gottes hier auf der Erde mitten unter denen, die Gott fluchen, die gleichgültig und verächtlich über den heiligen Gott reden, dass wir solche sein sollen, die Gott ehren und anbeten, die ihm Liebe und Dank sagen, dass es hier auf dieser Erde noch Geschöpfe gibt, die den wahren Gott bewusst erkennen und ihm die Ehre geben. Und auf der anderen Seite ganz klar, wir sollen ein Zeugnis sein für unseren Herrn Jesus. Wir sollen ein Licht sein in dieser finsteren Welt. Wir sollen ein Salz sein, das letztlich auch Auswirkungen hat auf unsere Umgebung. Dazu sind wir gesandt, dass wir dort, wo wir sind, dort, wo Gott uns hingestellt hat, den Namen unseres Herrn Jesus bezeugen und verbreiten und dass wir für ihn leben, sodass andere Menschen aufmerksam werden können auf diesen Retter und Erlöser. Und jetzt kommt der Herr in seinem Gebet auf die weiteren Generationen von Gläubigen, zu denen auch wir zählen dürfen. Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das ist, denke ich, somit einer der bekanntesten Abschnitte aus dem Johannes 17 Kapitel. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch sehen, wovon der Herr hier redet, wenn er von dieser Einheit redet. Diese Abschnitte werden leider oftmals missbraucht, um eine falsche Einheit zu propagieren. Sie werden missbraucht, um alles, was dem Namen nach sich christlich nennt, unter ein großes ökumenisches Dach zu bringen, sodass gesagt wird, egal ob Katholiken oder was weiß ich, Zeugen Jehovas oder sonst irgendwelche, alles, was nur irgendwie sich zu Jesus bekennt, was christlich ist, was irgendwo dem Namen nach sich zu Christus bekennt, soll eins sein. Und das ist damit ganz sicher nicht gemeint. Es ist damit auch, denke ich, wenn wir genau den Text anschauen, nicht die Einheit der wahren Gläubigen gemeint, die auf der Erde sichtbar wäre. Ja? Sondern es ist eine andere Einheit gemeint, eine unsichtbare, vollkommene Einheit. Wenn wir uns das mal anschauen, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, dann haben wir, denke ich, den Schlüssel zum Verständnis dieser Passage. Sie kann nur solche betreffen, die wirklich wiedergeboren sind, die wirklich selbst den Herrn Jesus angenommen haben und in denen er wohnt. Das ist mal ganz klar. Ein bloß äußerliches Bekenntnis zu dem Namen Jesus Christus genügt nicht, denn sie sind ja in dem Vater und in dem Sohn. Und keiner, der bloß bekennt, gläubig zu sein, ist in dem Vater und in dem Sohn. Sondern von den wahren Gotteskindern heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich denke, das ist ein Bezug, den wir hier sehen dürfen. Wir haben einen Platz im Herzen Gottes in dem Herrn Jesus Christus. Und im Herzen Gottes und vor Gott sind alle Gläubigen vollkommen eins. Weil wir dürfen hier nicht drum rumreden. Hier ist gemeint genauso eins wie der Vater mit dem Sohn. Und wir wissen, dass alles innerhalb der Gottheit vollkommen ist. Ja? Es gibt also nicht die mindeste Abweichung von einer völligen harmonischen Einheit, wenn es darum geht, so eins zu sein wie der Vater mit dem Sohn. Und wir wissen alle, diese Art von Einheit war niemals in der Gemeinde auf der Erde verwirklicht. Nicht einmal dort, wo es heißt, und die Menge aller Gläubigen war ein Herz und eine Seele, ganz am Anfang. Ja? Denn dort, wo Menschliches ist, ist immer auch Unvollkommenheit. Ja? Ist immer noch Fleisch und ein Abweichen von der Vollkommenheit, die in Gott ist. Also sie sollen in uns, im Vater und in dem Sohn, völlig und vollkommen eins sein. Aber wann, irgendwann soll auch diese Einheit einmal offenbar werden? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jetzt gibt es Christen, die sagen, wenn nur alle Christen richtig eins wären, dann würde die ganze Welt errettet werden und glauben. Ich kann das irgendwo nicht aus diesen Schriftstellen entnehmen. Ich denke eher, dass wir hier denken müssen an einen anderen Zeitpunkt, wo die Welt tatsächlich diese vollkommene Einheit der Gläubigen mit Christus und dem Vater sehen wird. Wann wird es sein? Nun, ich denke, dass hier der Augenblick gemeint ist, der auch im 2. Thessalonicher Brief angesprochen ist, nämlich wenn der Herr Jesus wiederkommt mit allen seinen Heiligen. Wenn der Herr Jesus sichtbar auf die Erde kommt als der Messias, um sein Königreich einzunehmen, dann werden seine Heiligen mit ihm sein und dann wird die Herrlichkeit Gottes an seinen Erlösten offenbar werden. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz uns anschauen. Ich lese mal im 2. Thessalonicher Brief von Vers 6 im 1. Kapitel. Wie es denn gerecht ist vor Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Ja, also wenn der Herr Jesus wiederkommt, sichtbar in Macht und Herrlichkeit, um Gericht zu üben an der Welt, dann wird die Gemeinde mit ihm sein, und zwar in Herrlichkeit. Dann haben wir nicht mehr dieses Fleisch an uns, sondern wir haben bereits den Herrlichkeitsleib. Unsere Erlösung ist vollendet. Wir sind ihm gleichgestaltet. Und dann, und aus meiner Sicht erst dann und nur dann, kann diese vollkommene, vollendete göttliche Einheit tatsächlich von Menschen, von der Welt gesehen werden. Und dann wird die Welt auch ganz klar erkennen, dass der Herr Jesus vom Vater gesandt wurde. Das, was heute die allermeisten Menschen spöttisch ablehnen. Wir sollen also zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das ist etwas, das erkennt die Welt heute nicht an. Sie spottet über die Christen. Aber einmal wird die Welt erkennen, was die Gedanken und Pläne Gottes mit der Gemeinde waren, wenn sie in Herrlichkeit mit dem verherrlichten Haupt offenbar wird. Aber ich denke, dass wir trotzdem Acht haben müssen, zu sehen, dass natürlich trotzdem diese Bestimmung, in Christus eins zu sein, uns auch ein Ansporn sein muss, im praktischen Leben der Gemeinde diese Einheit des Geistes zu verwirklichen und zu bewahren, soweit es überhaupt unter den notvollen Bedingungen dieser letzten Zeit möglich ist. Ja. Es darf also keine faule Ausrede sein, zu sagen, naja, die vollkommene Einheit wird ohnehin erst in der Herrlichkeit offenbar. Das ist so, aber diese Worte zeigen uns trotzdem diesen Willen des Vaters und des Sohnes, dass doch die Gläubigen wirklich untereinander Liebe und Einheit üben sollen. Und wir sollen diesen Willen nach unseren Kräften und den Möglichkeiten, die hier auf der Erde sind, auf jeden Fall auch erfüllen. Das ist ganz wichtig. Ja, dann der letzte Abschnitt noch. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, wiederum schaut der Sohn Gottes hier voraus. Und er, das ist etwas so Wunderbares. Er hat uns, die Gläubigen, erkauft als seine Brautgemeinde. Er möchte eine ewige, beständige Liebeseinheit mit den Seinen haben. Und deswegen will er, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Ja, damit ist ausgesprochen diese Zuversicht und Hoffnung, die wir haben dürfen, dass der Herr Jesus einmal kommen wird, um uns in den Himmel zu sich zu holen, um uns aus dieser Erde und von dieser Welt weg zu entrücken, wie die Schrift sagt, und uns mit ihm zu vereinen, sodass wir wirklich in diesem himmlischen Haus des Vaters, das viele Wohnungen hat, von dem der Herr Jesus vorher gesprochen hat, in den Reden an seine Jünger, dass wir dieses Haus einmal bewohnen dürfen und das himmlische Jerusalem und dort wirklich seine Herrlichkeit sehen. Ja? Heute glauben wir an den Herrn Jesus und erkennen seine Herrlichkeit aus seinem Wort. Und dann einmal werden wir vom Glauben zum Schauen kommen und wir werden seine Herrlichkeit wirklich schauen. Und wir werden auch sehen und erkennen, was wir jetzt auch nur aus dem Wort erkennen, dass der Vater den Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Diese Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, die wir auch in der Schrift immer wieder geoffenbart bekommen in Andeutungen, die wird dann völlig offenbar sein und ja, sie wird, denke ich, mit zu dieser Anbetung beitragen, zu der wir dann kommen dürfen, wenn wir diese Wunder und diese Herrlichkeit sehen. Und im Abschluss macht er noch einmal deutlich, ja, dass die Welt, die Menschen, die gleichgültig und feindselig an Gott vorbeigehen, sie erkennen dieses wunderbare Wesen Gottes gar nicht, dass er Liebe ist, dass er voller Gnade und Licht, voller Güte und Gerechtigkeit ist. Der Herr Jesus war der Einzige, hat er mal gesagt, der den Vater erkannt hat. Und wir können ihn nur erkennen durch den Herrn Jesus. Deswegen sagt er ja auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. In dem Herrn Jesus ist der Vater geoffenbart. In dem Herrn Jesus dürfen wir die Liebe des Vaters sehen und dürfen Zutrauen fassen und wirklich umkehren zu diesem Gott und mit diesem Gott auch rechnen dann als unserem Vater, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Das ist so wichtig, dass wir wirklich die Gottessohnschaft und diese klare Ausweisung des Herrn Jesus als des berufenen Boten Gottes erkennen und sein Wort als die Wahrheit in unser Herz aufnehmen. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, den Namen Vater. Und es ist so wichtig, ja, dass wir wirklich in aller Ehrfurcht, denn er ist der heilige Vater, er ist hoch erhaben über uns, doch wissen, wir dürfen Vertrauen haben. Wir dürfen wirklich zu diesem Vater mit kindlicher Zuversicht kommen. Wir dürfen um seine Güte und Liebe wissen, dass er für uns ist, wenn der Herr Jesus für uns gestorben ist, wenn wir sein Sühnopfer angenommen haben, dann ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Und dann, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, das ist dieses Geschenk, das uns durch die Gabe des Heiligen Geistes gegeben ist, dass wir die Liebe Gottes empfangen durften in unser Herz, dass wir auch den Herrn Jesus empfangen dürfen, dass er in uns wohnt, dass er in uns lebt und dass er uns leitet bis hin zum himmlischen Ziel. Und möchte doch der Herr schenken, dass wir wirklich in dieser Liebe zu unserem Herrn auch durch die Betrachtung seines fürbittenden Eintretens